Es ist heute ein Tag des Herrn, ein Tag, in dem uns ganz neu die Güte und Barmherzigkeit unseres Herrn groß werden soll. Sie hat noch kein Ende. Sie ist jeden Morgen neu. So sollen Sie es erfahren, so sollen Sie es erleben. Wir wollen miteinander ein Sommerlied singen von der güldenen Sonne 449. 449, die Verse 1 bis 4. Am letzten Sonntag haben wir das so geplant gehabt und dann habe ich vergessen gehabt. Wir hatten eigentlich am Schluss des Gottesdienstes noch das herrliche Sommerlied singen wollen, das jetzt von Philipp Spitta neu in unserem Gesangbuch steht. Und dann dachte ich, dann singen wir es einfach jetzt auch noch zum Beginn. Die Kranken unter uns, die spüren, wie sie abhängig sind von diesem Wirken Gottes, dass kein Atemzug möglich ist ohne die Güte des Herrn und wie wir umgeben sind von der Liebe Gottes. Wir singen dieses Lied 510. Freuet euch der schönen Erde. 510, alle fünf Verse. Wir wollen beten. Du großer Herr der Welt, wir können das nur von Ferne ahnen, wie deine Macht reicht bis zu den Sternen, die unserem Auge noch verborgen sind. Und wie du alles wirkst bis in die kleinsten Teile des Kosmos der Welt. Aber da ist so groß, dass du uns mit Namen kennst, dass du uns geschaffen hast, auch mit unseren Gebrechen und Krankheiten, auch mit allen Schwächen, und dass unsere Zeit in deinen Händen steht. Wir dürfen diesen Tag nehmen als deinen Tag aus deiner Hand, und wir wollen dir begegnen, jetzt auch. Wir wollen kein Menschenwort hören, wir wollen dein Gotteswort hören. Wir wollen vor dir auch wieder ausbreiten, was uns belastet, wo wir versagt haben, die untreu gewesen sind, dein Wort gebrochen haben. Herr, vergib uns unsere Schuld und stärke unseren Glauben. Gib uns neue Freude an dir, jetzt auch durch dein Wort, dass wir fröhlich unsere Straße ziehen können. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles sagen, was uns belastet und bedrückt. Wir beten in der Stille. Danke, Herr, dass du keinen, der zu dir kommt, hinausstößt. Amen. Man kann ja, wenn man sein Leben überblickt, eine Entscheidung treffen, die weit über sein eigenes Sterben hinausreicht. Das ist, dass man ein Testament schreibt. Und da sind die Angehörigen verpflichtet, dass sie dieses Testament einlösen. Es wird sogar noch notariell überwacht. Man kann es einklagen. Unsere sonstigen Anordnungen, da kann es ja sein, dass unsere Angehörigen sagen, Gott sei Dank, jetzt ist er nicht mehr da, jetzt können wir es nach unserem Gutdünken machen. Das Testament muss eingehalten werden. Wir gebrauchen dieses Wort vom Testament, wenn es um die Verfügung Gottes geht. Gott ist nicht tot, aber er hat sich gebunden an sein Wort. Wenn wir heute unseren Konfirmanden die Bibel oder eine Hilfe zum Verständnis der Bibel in die Hand drücken, dann ist uns wichtig, dass Sie begreifen, hier habe ich eine ganz feste, verlässliche Grundlage, weil Gott sich an sein Wort gebunden hat. Das ist wahr und gilt durch die Jahrhunderte hindurch. Da sind ganze Generationen Sturm gelaufen gegen das Wort Gottes, haben es für ungültig erklärt und Sie wissen, kaum waren die Leute tot, die das Wort Gottes zerredet haben, war auch das Wort Gottes wieder in der ganzen Blüte und Klarheit da. Wir wünschen, dass unsere Konfirmanden den festen Grund finden im Wort Gottes und das Licht für ihren Weg. Dass sie mündige Christen werden mit der Bibel in der Hand. Wir hören nochmal einen Jugendchor.
Ich darf zu diesem Lied kurz was sagen. Das trifft genau diesen Punkt, den der Herr Schäfbruch gerade gesagt hat. Wenn mal Zeiten kommen, wo wir nicht recht hören können, wo wir nicht recht auf Jesus sehen können, da ist das Beste, dass man das Bibelwort liest, dass man in der Bibel mit dem Lesen von seinem Wort Gemeinschaft mit Gott hat und in Gemeinschaft mit ihm werdet ihr sehen, dass ihr ganz neu auf ihn hören könnt, auf ihn sehen und auch ihn ganz neu verstehen könnt. Diese Aufforderung möchten wir weitergeben. Das Lied ist von einer aus unserem Chor.
Dass du bei mir bist, wenn ich mich allein gelassen fühle. Woher soll ich spüren, dass du mich bei dir hältst, wenn ich weit weg von dir will? Wie soll ich denn glauben, dass du existierst, wenn die Welt im Elend versinkt? Wie soll ich denn hoffen, dass du das Beste bist, wenn ich nur aus Weglosigkeit sehe? In Gemeinschaft mit dir, in Gemeinschaft mit dir, kann ich neu auf dich hören, kann ich neu auf dich sehen. In Gemeinschaft mit dir, in Gemeinschaft mit dir, kann ich neu auf dich sehen. Zukunft im Leben und im Tod. So oft fehlt mir Mut für den nächsten Schritt. Oft sehe ich vor mir die Not.
Doch du
bist, dass ich dir ähnlich werd. Du willst, dass mein Herz dir vertraut. Und so schenkst du mir den richtigen Weg, den Weg, der vorwärts auf dich schaut. In Gemeinschaft mit dir, in Gemeinschaft mit dir, kann ich neu auf dich hören, kann ich neu auf dich sehen. In Gemeinschaft mit dir, in Gemeinschaft mit dir, kann ich neu für dich stehen, kann ich neu dich verstehen.
Jetzt bitten wir unsere Konfirmanden, dass sie vortreten. Es ist heute so, kommt doch hier vor, im Halbkreis. Heute ist so, dass schon die meisten in ihrem Elternhaus eine Bibel bekommen haben. Und dann tragen wir dem Rechnung. Es hat ja keinen Sinn, wenn man viele Bibeln hat und man kann ja nicht alle benutzen. Wichtig ist, dass man in einer Bibel lebt. Und wer die Bibel nicht regelmäßig liest, liest sie überhaupt nicht. Und dann haben wir so gemacht, dass wir das zweitwichtigste Buch denen schenken, die schon eine Lutherbibel in Benutzung haben. Sie wissen, was das zweitwichtigste Buch ist. Die Konkordanz, Nachschlagewerk. Sie kommen am allerweitesten bei Ihrer Bibellese, wenn Sie einfach gewisse Worte aufschlagen, was heißt Freude oder Leben, und dann suchen Sie da, was sagt die Bibel über Freude, wo finde ich Freude? Und dann gehen Sie nach und schlagen das auf und forschen selbst. Und nun, Katja Daniels, dreht euch nur zu mir rum, da gucken wir uns an, Susanne Heidegger. Wenn ihr euch einfach so im Halbkreis um mich rumstellt, so vorne, dann können wir uns ganz schön kennen. So, prima. Da macht ihr hier einen Halbkreis. So, richtig, super. Ein schöner Halbkreis. Ja, so. Laura Kilsch. Manina de Freitas. Jens Kleinknecht. Caroline Göser. Benjamin Lenzen. Hanna Küfus, Sadia Schult, Matthias Müller, Martin Illermann, Olga Stiefel, Priska Annik Semtner, Simon Doch, Max Neun, Daniel Bauder, Andreas Rieker. Haben wir einen vergessen? Sind wir alle. Und jetzt singen wir das Gott kennt keine Lügen aus diesem Liedheft 824. Das nimmt nochmal das auf, was uns die Bibel bedeutet. Gott segne euch im Gebrauch eurer Bibel und im Forschen in seinem Wort.
Thank you.
Wir haben zweimal aus dem ersten Timotheusbrief jetzt hintereinander einen Abschnitt gehabt und heute zum letzten Mal aus 1. Timotheus 6. In Ihren Bibeln ist es Seite 251. Ganz wichtig, wie Paulus dem jungen Mitarbeiter grundlegende und wichtige Dinge für sein Leben als Christ sagt. 1. Timotheus 6, Vers 11 bis 16. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Was soll er fliehen? Geldgier, Habsucht, vorne beschrieben, Schulgezänk, Wortgefechte. Du, Gottesmensch, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht und vor Christus Jesus, vor dem Messias Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der Selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ja, es gibt schlimme Lebensschicksale. Ich denke jetzt an einen jungen Mann, der ist weit abgerutscht, stammt aus einem wohlhabenden Haus, hat in seinen geschäftlichen Unternehmungen sehr viel Pech gehabt, Wirtschaftskrise und was alles dazu kam, Inflation und teure Zeit. Und eines Tages kämpft dieser junge Mann bloß noch um seine nackte Existenz, wie er überhaupt noch sein Leben fristen kann. Er sucht einen Gelegenheitsjob, aber da wird er übel behandelt. Es gibt überhaupt gar keine Arbeitsrichtlinien, keine Gewerkschaft, die sich um seine Rechte kümmert. Er ist völlig verzweifelt. Und was tut der junge Mann in dieser Lage? Er schlug in sich. Was ist das? Er sagt plötzlich, ich bin schuld. Jetzt haben Sie es begriffen. Das ist eine Geschichte, die aus der Bibel stammt. Sowas passiert im normalen Leben praktisch nie. In unserer Welt ist immer so, wenn es einem dreckig geht, dann sagt er, wo sind die Politiker? Warum lässt Gott so viel Böses in meinem Leben zu? Und wo sind die anderen? Die sind so herzlos. Niemand kümmert sich um mich. Wo ist mein Vater? Da können wir schließlich auch noch irgendwo einen Geldbetrag schicken. Jesus erzählt die Geschichte von einem jungen Mann, der vom Elternhaus davonlief. Und der sagt, ich will mein Leben in eigener Regie leben. Und der plötzlich unter die Räder kommt und als er nichts mehr zu essen hat und noch wahnsinnigen Hunger hat und er am Leben verzweifelt, da plötzlich merkt er, ich habe versagt, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist der allerschwerste Schritt, im Leben zu merken, halt mal, ich hab den Schlüssel zu einer Änderung der Verhältnisse. Ich kann was tun. Wir meinen ja immer wieder, der Mensch sei ein Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das ist ja große philosophische Lehre in unserem 20. Jahrhundert. Der Mensch ist nur ein Produkt seiner Umwelt. Der Mensch ist ein Produkt seiner Erziehung. Stimmt ja gar nicht. Ich kann mein Leben ganz entscheidend beeinflussen. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Das ist die Botschaft Jesus, Evangelium. Keiner lebt in aussichtsloser Lage. Menschen, die umkehren, das ist der Schritt zum Leben. Die sich erinnern, ich habe einen Vater. Und jetzt geht's um viel mehr als um irgendwelche menschlichen Figuren. Mit diesem Vater hat ja Jesus vom ewigen Gott gesprochen. Von dem, der Macht und Gewalt hat über alles. Dieser ewige Gott kümmert sich um dich, sucht dich, liebt dich. Dieser ewige Gott wartet auf dich, wenn man die Geschichte weiterliest vom verlorenen Sohn. Da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln und sagen, gibt's denn sowas? Dass dieser Vater jeden Tag auf dem Balkon steht und rausguckt, wann kommt er denn endlich? Der Sohn lebt ja gleichgültig und sagt, was kümmere ich mich um den alten Mann? Und er wartet und sagt, wann kommt er denn endlich? Und kaum sieht er ihn, dann rennt er ihm entgegen, fällt ihm um den Hals, legt ihm ein kostbares Gewand an, sagt, du bist mein Sohn, egal was geschehen ist. Das Evangelium ist was ganz Wunderbares. Und ich will, dass unsere Konfirmanden, aber wir alle mit, überhaupt entdecken, was unser Leben lohnend macht, was unser Leben reich und schön macht. Kennst du überhaupt dein Leben? Was dein Leben reich und schön macht? Also wenn man heute in die Zeitung reinblickt oder Radio hört oder sich unterhält mit Leuten, dann kommt ja immer die heutige Jugend, hat es unheimlich schwer. Die heutige Jugend hat es so schwer, es wird ihr so schwer gemacht. Die Jugend hat keine Zukunft mehr, sie hat keine Lebenschancen mehr. Dabei hat unsere Jugend Möglichkeiten, die sie und alle vor uns lebenden Generationen nie gehabt haben. Eine Ausstattung mit materiellen Gütern, überreich. Ja, was meint man denn? Da ist keine Zukunft da. Da meint man ganz einfach, das hört man ja auch oft, das Leben ist vorherbestimmt. Und das alles so schwer, alles ist feindlich. Man hört ja überall nur noch das Klagelied und der Einzelne kann sich gar nicht mehr dagegen stemmen. Er ist irgendwo hineingestellt in diese schwierigen Abläufe. Und ich weiß nicht, wie oft das immer wieder auftaucht, als ob irgendein geheimnisvolles Schicksal in unserem Leben die Regie führen würde. Und jetzt sind wir in unsere Rollen hineingepresst und jetzt müssen wir das, wie heißt es, die Suppe auslöffeln, die uns irgendjemand eingebrockt hat. Und jeder muss da sein Leben trist auf der Tretmühle runterraspeln und so geht das irgendwo. Und das stimmt doch gar nicht. Da verstehe ich, dass Menschen am Leben verzweifeln. Was ist denn anders? Jetzt machen wir da weiter, wo ich vorhin aufgehört habe. Über deinem Leben steht der ewige Gott. Und ich habe mich immer wieder gefreut, wenn ich mit den Konfirmanden jetzt in den ersten Stunden darüber sprach. War atemlose Stille, wenn ich gesagt habe, du bist so, wie du bist. Ein herrlicher, originaler Gedanke Gottes. Du siehst anders aus als dein Kumpel neben dir. Aber Gott hat dich geschaffen, Gott hat dich lieb, er hat was Besonderes mit deinem Leben vor. Dein Leben ist dadurch erst interessant geworden. Ich bin nicht irgendwo einer, der da seine Rolle spielen muss, sondern Gott hat in meinem Leben Pläne. Und jetzt muss ich bloß fragen, lieber Gott, was willst du? Ich bin gespannt, was du aus meinem Leben machst. Es kann ja sein, dass einer einen angeschlagenen Leib hat und krank ist und der andere sagt, ich leide unter gewissen Pannen in meinem Leben, die da passiert sind oder ich leide an den fehlenden Chancen, die ich gehabt habe. Aber warte mal, lass doch Gott in dein Leben eintreten. Und deshalb gefällt mir das so, wie der Paulus das dem Timotheus noch einmal groß macht. Weißt du, dass über deinem Leben der große und mächtige Herr steht? Jeder Augenblick deines Lebens ist überstrahlt von dem hellen Licht, dass der ewige Gott und Herr dich kennt, dich sucht, dich lieb hat. Und wenn du ihn anrufst, er ist da und hört auf dich, der allein Gewaltige. Das heißt doch, alle anderen Mächte der Welt können nichts ausrichten gegenüber der Macht und Gewalt Gottes. Die Krankheit, die dich belastet, ist für Gott ein Kleines. Wenn er sie dir lässt, weiß er warum. Er kann sie wegnehmen, wie er will, was uns zum Besten dient. Es geht ja so weit, dass er sagt,
der allein die Unsterblichkeit hat. Das ist der Todesüberwinder. Für uns Christen ist ja selbst das nicht mehr der Schrecken, wenn am Ende des Lebens unsere Kraft immer mehr zerbricht und wir abnehmen müssen. Wir leben aus der Nähe und Gegenwart unseres Herrn, der uns umgibt. Und dieser Gott, der uns lieb hat, der allein Gewaltige, wie heißt dort, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, der König aller Könige und der Herr aller Herren. Ich habe Ihnen am letzten Sonntag gesagt, der Timotheus war ein ängstlicher Typ. Er hat immer Probleme gehabt beim Vespern. Da hat er ein Medikament gebraucht, sonst hat es nicht geschafft. Er war so nervlich, sehr angeschlagen. Und wie der Paulus sagt, du Timotheus, du kannst fest auftreten. Das ist der Schutz und die Sicherheit. Sei ein kühner, mutiger Mensch. Und das ist doch so wunderbar, dass ich mein Leben unter die segnende Hand Gottes stellen darf. Das ist Leben. Unter der Macht und Gegenwart Gottes mein Leben zubringen. Aufgaben anpacken. Der Gott, der allein Gewalt hat, der macht Schwache stark. Der macht fähig, auch da, wo uns die Gaben fehlen. Auf den kann ich trauen. Wir haben vor ein paar Tagen mit ein paar aus der Gemeinde einen Ausflug gemacht und da hat ein lieber Freund uns in Marburg die Elisabethkirche erklären wollen. Wir waren zuerst natürlich nicht so Kunstfreaks und dann waren wir so, haben gesagt, ob das nicht alles ein bisschen anspruchsvoll wird für uns. Geschichte, wer ist so ein Elisabeth aus dem Mittelalter? Wir haben ja für die Heilige nicht so viel übrig. Aber dann hat unser Freund das so kurz dort erzählt, in der Elisabethkirche in Marburg, dass das eine ungarische Königstochter war, die da auf der Wartburg schon als Kind mit 4 Jahren ihr Elternhaus verlassen musste unter viel Tränen und dann dort den Landesherrn geheiratet hat. Der ging dann auf eine Wallfahrt ins Heilige Land. Da war die Ehefrau gerade 19 Jahre alt und hat schon 3 Kinder geboren gehabt. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Und sie hat sehr geweint wieder, als ihr Mann Abschied nahm. Er starb schon in Süditalien am Fieber. Sie war Witwe. Mit 24 Jahren starb diese Elisabeth. Und auf einmal hört man, die hat die wenigen Jahre ihres Lebens benutzt. Da hat sie Aussätzige, die Wunden gewaschen. Sie hat sich nicht geekelt vor dem Speichel, vor der Spucke der Geisteskranken. Sie hat sie in ihre Arme genommen. Kein Bettler war ihr zu fremd. Und das war dann die Elisabeth von Thüringen. Und wie kann das ein junger Mensch tun, wo wir sagen, hat die sich eigentlich irgendwie selber verkrüppelt oder hat die sich des Lebens beraubt? Nein, sie hat die höchste Erfüllung und Freude gewonnen. Und unser Freund hat gesagt, man hat damals aus den Zeitgenossen berichtet, sie brauchte nicht auf die Lesungen des Evangeliums hören. Sie hatte alles auswendig im Kopf oder im Herzen. Das ganze Evangelium. Ihr Konfirmanden, das ist was Wunderbares, wenn man plötzlich das Evangelium nicht bloß liest, sondern sagt, das ist meine Lebensgrundlage, das ist das Wort, mit dem ich leben kann. Die Geisteskranken sind betreut und ihr müsst auch keine Aussätzigen pflegen, aber ich frage mich, ob du entdeckst, wo Gott dich in dein Leben hineinführt mit deinen Gaben und mit deinen Möglichkeiten, dann sagst, ich entdecke auf einmal was ganz Neues, was ich mit meinem Leben tun und wirken kann. Und wenn das geschieht, mein Leben in der Perspektive leben auf die große Ewigkeit, das ist eine ganz, ganz kurze Zeit, unser irdisches Leben. Ich möchte heute mein Leben führen im Licht der Ewigkeit, auf das, was sich zu leben lohnt, was vor Gott einmal Bedeutung hat und wichtig ist. Das Nächste, was Paulus dem Timotheus wichtig macht, ergreife das neue Leben jetzt. Ergreife das neue Leben jetzt. Also damals war es ein Übel, das unheimlich viel diskutiert wurde. Gibt es heute auch noch, dass man den Glauben immer bloß mit Gedankenspielen packen wollte. Man hat immer Glauben, dass er irgendwas mit Diskussionen, mit theologischen Formeln und Überlegungen. Es war damals die Philosophie der Gnosis, die diese ersten urchristlichen Gemeinden völlig gelähmt hat. Da wurde über alles diskutiert. Ja, ist der Paulus gegen Diskussion? Das natürlich nicht. Er sagt nur von der heilsamen Diskussion, redet von der heilsamen Diskutiererei. Und da geht es vor allem darum, dass er sagt, vergiss doch nicht, dass du das leben musst. Da muss man zupacken und ergreifen. Timotheus, du hast doch ein gutes Bekenntnis abgelegt. Ist kein Jahr mehr, ihr Konfirmand, dann steht er da vorne und dann tragt er irgendwas vor von unserer Glaubenslehre, sagt er ein Stück, dann werdet ihr hier eingesegnet, ihr werdet gefragt, wollt ihr Christ sein? Ja, ich habe doch die Angst, dass das bloß ein Spruch bleibt bei euch. Es wäre lästerlich, wenn wir da nur einen Spruch machen. Und für uns alle, was haben wir da schon fromme Worte gesagt oder gesungen in den Liedern? Haben Sie es ergriffen, ergreife das ewige Leben. Ist ja überhaupt interessant, wie hart der Paulus da redet. Es sind lauter Befehle drin. Fliehe, jage, ergreife, kämpfe, halte. Jetzt pack doch einmal zu. Willst du denn das wirklich nicht? Das ist das Schlimme, dass bei uns christliches Leben zu einer Formsache verkommen ist. Und ich sage immer, dann lieber überhaupt keinen Christ. Dann überhaupt keinen. Entweder es wahr oder es nicht wahr. Wenn es nicht wahr ist, dann brauchen Sie gar keine christlichen Formeln mehr. Aber das kann gar nicht sein, dass nur eine Formsache ist. So schön beschrieben im Evangelium, wie Jesus mal in den Teich Bethesda hintrat, da lagen so viele Kranke und die hatten da irgendwie so einen Aberglauben oder was es war. Wenn einer in den Teich reinsteigt als Erster, wenn der Wind das Wasser bewegt, dann werde er gesund. Und da ging Jesus hindurch und traf einen Mann, der schon 38 Jahre an diesem Teich Bethesda lag. War schwer gichtkrank und er konnte natürlich auch nie loslaufen, wenn das Wasser sich bewegt hat. Und es ist interessant, Jesus hat ihn gefragt, willst du gesund werden? Warum hat Jesus ihn gefragt? Ja, weil das gar nicht selbstverständlich ist. Willst du wirklich? Ich möchte euch fragen, willst du wirklich Gott finden? Willst du wirklich mit Gott leben? Willst du es wirklich? Wir sind oft so trostlos und dann sagt uns einer ein Trost, man sagt, ach ja, ist ganz schön und so und erbaulich und fein, aber willst du es wirklich? Dann pack zu und realisier es im Leben. Unsere evangelische Konfession hat ja eine große Not, dass wir das Gnadenangebot Gottes immer missverstehen, als sei das so eine Beruhigung fürs Gewissen, ein Seelentrost. Und darüber vergessen wir die ernsten Worte, auch hier die Befehlsworte, ergreife, jage, fliehe. Du musst mit beiden Händen zupacken oder du bist ein verlorener Mensch. Das Wort kommt immer in der Bibel vor. Weh dem, der nicht packt und der nicht empfängt. Und das ist der Ernst, den Paulus seinem jungen Mitarbeiter hinlegt. Mach bloß aus der Frömmigkeit nicht irgendeine Schau, sondern du musst das in deinem Leben ergreifen und besitzen. Viele Christen unter uns, die haben eine ganz große Angst und sagen, das kann man nie wissen, ob man das ergriffen hat. Doch, das muss man wissen. Wenn Jesus am Brunnenrand saß mit dieser Frau aus Samaria, dann sprach er mit ihr über Lebenswasser. Aber er sagt, da muss man trinken. Da muss man trinken und nur der, wo trinkt, empfängt. Du musst kommen und nehmen von dem, was dir Jesus anbietet. Und was ist das? Dass ich sage, du musst mein Herr sein, Jesus. So wie dann da die kamen, die mit ihren Betrügereien so verstrickt waren. Und bei Jesus sagten, so, jetzt werden unsere unrechten Kontobücher in Ordnung gebracht. Und das war immer ein ganz konkreter Schritt. Ich gehe mit Jesus und gehe im Gehorsam mit ihm. Ergreife jetzt das neue Leben. Er will es jetzt geben. Gib dein Leben jetzt ganz in die Hand dieses Herrn. Ich gebiete dir, sagt er ja in diesem Abschnitt, ich gebiete dir, Vers 13, gucken Sie mal rein, ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht. Gott macht uns trägen, fehlerhaften Menschen brauchbar. Das ist doch das Schöne. Bei Gott gibt es dann keine Flaschen mehr. Sie sollen zupacken und ein verlässlicher, brauchbarer Diener Jesu sein. Ergreif's jetzt mal. Es ist dir heute angeboten. Willst du es überhaupt? Dann pack doch zu. Nimm's. Es ist dir gegeben. Du kannst es haben. Gott hat einst, als er die Welt geschaffen hat, über diesem Chaos, Tohu wa Bohu heißt am Anfang der Bibel in der hebräischen Übersetzung, in der hebräischen Urschrift, die Erde war wüst und leer. sprach Gott sein werde. Kann Gott das in Ihrem Leben so sprechen, dass etwas geschieht? Willst du? Dann greif zu. Nimm's im Glauben. Jesus geht mit dir, segne dich, ergreife das ewige Leben. Und jetzt noch das Letzte, lass das Wertlose einfach los. Fliehe, fliehe. Ich habe am letzten Sonntag das so schön Ihnen zeigen dürfen, wie alles, was Gott in der Welt geschaffen hat, wunderbar ist. Alles, was Gott geschaffen hat, ist wunderbar. Und viele haben das geschluckt und haben gesagt, ja, aber jetzt kommt ein anderes dazu. Und deshalb brauchen wir das heute auch. Aber das Schlimme ist, dass ich gute, von Gott geschaffenen Dinge missbrauchen kann. Es gibt nichts, was uns nicht zur Sünde werden kann. Gott hat alles wunderbar geschaffen. Die Dinge dieser Welt, die Menschen um uns her. Ja, was ist jetzt das Gefährliche? Habsucht. Dass wir mit einem mächtigen Egoismus alles an uns binden wollen, alles unter unsere Hände drunter kriegen wollen. Mit einer Gier wollen wir es haben. Das ist die ganz besondere Not, die uns zum Glauben unfähig macht am Ende des 20. Jahrhunderts. Unsere ganzen Guthaben, unsere Geldverpflichtungen, unser Wohlstand und all das Verstricktsein in die irdischen Dinge steht ganz viel da. In den Versen davor, wir haben nichts in die Welt gebracht und werden auch nichts hinausbringen, lasst uns genügen, wenn wir Nahrung und Kleidung haben. Ist alles gut von Gott geschaffen. Aber wir machen daraus etwas, was uns von Gott trennt. Wir machen daraus eine Sünde, was uns im Glauben zerstört. Und das müssen Sie einfach prüfen. Was ist es in Ihrem Leben? Sie können ja ganz verschieden sein, den Gebieten. Vielleicht haben Sie sich am letzten Sonntag noch gefreut und haben gesagt, ja, das ist doch richtig. Gott hat mich so geschaffen. Wir sprachen da von der Geschlechtlichkeit. Wo Sie gegen die Ordnung Gottes Ihre Lustbefriedigung durchziehen, werden Sie nicht mehr glauben können. Werden Sie die Gemeinschaft mit Jesus verlieren. Auch wenn Sie jetzt trotzig mir widersprechen. Ich darf es Ihnen sagen als Ihr Seelsorger. Ist genauso mit den Dingen, die Sie um des Streites willen tun, mit Ihren Mitmenschen in der Familie, oder wo Sie die Wahrheit nach Ihrem Sinn zurechtbiegen. Gott ist ein Gott des Rechts. Und Gott hat seinen Willen so klar gesagt, fliehe solches. Wenn heute einer Christ werden will und Christ leben will, muss er von vielem Abschied nehmen, doch tatsächlich, auch wenn es vor Gott rein ist und gut geschaffen war. Aber weil er weiß, ich bind mein Herz dran und es wird mir zum Götzen in meinem Leben. Fliehe solches, jage nach der Gerechtigkeit. Das ist doch der Ordnung Gottes und die haben wir nicht festzusetzen, sondern Gott hat seine Ordnung gesagt. Das geht hinein bis in die Tiefe unserer Gedanken. Bis in unser heimliches Begehren, prüfen Sie sich selber, ich brauche Ihnen nichts mehr sagen. Wenn Sie den Frieden Gottes wollen, müssen Sie klaren Tisch machen. Und das ist gut, dass das Paulus dem Timotheus noch hinten nachsetzen sagt, das gehört dazu. In der Frage der Wahrheit, in der Frage des unrechten Gutes, in der Frage der Reinheit unseres Herzens und unserer Gedanken, es gibt gar nichts, was uns befriedigen kann. Es gibt keine Lusterfüllung, die wir uns gegen Gottes Ordnung selber suchen. Du Gottesmensch, du bist doch ein Mensch Gottes. Gott hat dich geschaffen nach seinem Bild, er hat dich geliebt, er hat sein Blut für dich vergossen. Er will doch dich bei sich haben. Jetzt hängst du an diesen kleinen irdischen Vergnügungen. Das ist eigentlich erschütternd oft, wie viele Christen nicht um eine Linsensuppe das Himmelreich verspielen, sondern wegen einer unguten Bindung, die vor dem Herrn nicht richtig ist. An eine Frau oder einen Mann oder an eine betrügerische Sache in seinem Leben. Lass doch los, fliehe und ergreife das ewige Leben. Und da kommt noch einmal das so wunderbar. Du bist ein Gottesmensch. Jetzt lass doch in dein Leben dieses große Ziel einmal aufleuchten, dass Gott etwas aus dir machen will, zu seiner Ehre, zu seinem Lob. Jage nach der Gerechtigkeit. Nach dem Glauben, das ist, was ist denn Glauben? Dass ich sage, Jesus starb für mich. Er ist doch Erlöser meines Lebens. Ich gehöre ihm im Leben und im Sterben. Was ist mein Glaube? Jage dem Glauben nach, dass du fröhlich sprechen kannst, ich falle, wenn ich sterbe, in die Hand Jesu. Es geschieht nichts ohne seine Zulassung. Erinnere dich doch, wie Jesus dieses Bekenntnis unter Pontius Pilatus abgelegt hat. Ich bin ein König, der für die Wahrheit Zeugnis gibt. Leb doch du in den Fußstapfen Jesu. Lebe der Liebe nach, der Geduld, der Sanftmut und der Freude. Leb doch in dieser wunderbaren Lebensgemeinschaft mit Jesus. Und jetzt wollte ich, dass Sie heute wieder ganz ernst damit machen. Dass Sie sagen, ach, da bin ich wieder abgeirrt. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das will ich wieder ergreifen. Und in vollen Zügen dieses neue Leben ergreifen. Amen. Nun singen wir miteinander, Herr, wir bitten, komm und segne uns. 565. 565.
Thank you.
beten. Herr, deine Kraft wollen wir erleben. Wie du uns erneuerst, wie du uns umwandelst nach deinem großen Meisterplan. Zu Menschen, die in deiner Gerechtigkeit, in deiner Liebe leben. Da ist noch viel zu tun und wir wollen viel mehr von deiner Kraft erleben, wie du unser Leben veränderst. Herr, es ist unsere Schuld, unser Fehler, dass in dieser Welt so wenig von deiner Kraft spürbar wird. Und wir wollen dir danken, dass das jetzt jedem offen steht. Herr, wir wollen deine Erneuerung haben. Wir wollen nicht nur Scheinchristen sein. Wir wollen Menschen sein, in denen dein Wesen eingeprägt ist. Wir wollen dich jetzt auch bitten für die Konfirmanden, dass diese Vorbereitungszeit auch für sie so wird, dass sie dich finden, dass sie es verstehen können. Da musst du selbst zu ihren Herzen reden, dass sie dich lieb haben und ihr Leben ganz dir weihen. Und wir bringen dir auch die Aufgaben, in denen wir stehen, die Verpflichtungen. Hilf uns in den kommenden Tagen, dass wir deine Zeugen sein können. Ganz besonders stärke die unter uns, die in Not, in Angst, in Krankheit und in schweren Belastungen leben. Lass sie deine Hilfe jetzt erfahren. Und wir sind wieder verbunden mit denen in der Welt draußen, ganz besonders mit einer leidenden und verfolgten Gemeinde. Stärke du sie, gib ihr den Frieden in dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Bleiben Sie bitte noch einen Moment stehen. Heute Abend möchte ich noch mal einladen zur geistlichen Abendmusik. Um 20 Uhr liegen hinten auch die Handzettel zum Mitnehmen. Sie brauchen alle den grünen Notizenzettel, weil da die Veranstaltungen drauf sind, bis in den September, Oktober hinein. Orientieren Sie sich, liegt auch hinten aus. Es liegt auch hinten nochmal das Blatt aus, das letztes Mal ausgegangen war. Gemeinde stärken, der ganzen Frage, wo es in Württemberg um die Bildung der Großgemeinden geht, wer da in der Kirche gerne mit Verantwortung trägt, soll dieses Blatt mitnehmen und sich informieren. Wir haben noch Kassetten, Tonkassetten vom Christustag, von den verschiedenen Veranstaltungen. Heute das letzte Mal im Lädle vorne, wer noch eine erwerben will, von der Hofacker Vereinigung. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung für das diakonische Werk bestimmt. Und nun segnet uns der Herr und sendet uns. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.